Herzlich willkommen im Namen des Drehbuchforums bei dieser gemeinsamen Veranstaltung mit der Diagonale. Es hat ja schon Tradition, zum Eröffnungsfilm der Diagonale am nächsten Tag in konzentrierter Atmosphäre dann ein Gespräch zu führen. Wir freuen uns sehr, dass wir diesmal Ulrich Seidel und Veronika Franz begrüßen dürfen. Please give a warm welcome. Ich denke mir, es ist ein Film, der sehr viel Basis bietet für ein Gespräch. Und ich habe Stefan Grissemann, das ja eben heißt Let's Talk About Scripts, gebeten, zusätzlich zu den anderen Fragen, die er naturgemäß hat, auch einen Fokus auf die Dramaturgie und auf das Drehbuch zu legen. Also danke vielmals, dass Sie hier sind und danke dir, lieber Stefan, dass du moderierst.
Schönen guten Nachmittag, auch von mir, von uns. Ich freue mich, dass so viel Interesse dieser Veranstaltung entgegengebracht wird, ist auch kein Wunder andererseits. Es ist ja der Eröffnungsfilm gewesen, Paradies Hoffnung. Die Paradies-Trilogie von Ulrich Seidel, Sie wissen es alle, ist einer der hervorgehobenen Kinoprojekte dieses Jahres. Eigentlich schon letztes Jahr begonnen, letzten und dieses Jahres. Neben Hanekes Amour sicher das meistdiskutierte Werk. Wir wollen heute also über Drehbücher sprechen. Jetzt ist es so, dass bei Ulrich Seidels Filmen es zwar die Position Drehbuch gibt, aber keine Drehbücher im eigentlichen Sinn, im konventionellen Sinn. Damit beginnt es schon mal kompliziert zu werden. Ich würde meine erste Frage mal so formulieren: Wenn es keine Drehbücher im konventionellen, im eigentlichen Sinn sind, was sind es denn dann? Sind es Treatments? Sind es Kurzgeschichten? Was genau steht am Anfang dieser Filme?
Also es sind natürlich Drehbücher, aber halt nicht im eigentlichen Sinn. Also die Frage ist ja, was ist ein Drehbuch und was muss ein Drehbuch leisten? Und wir schreiben Drehbücher, die das leisten, was wir brauchen. Also wir schreiben keine Drehbücher, wie man es vielleicht lernt. Und es gibt wahrscheinlich sehr viel Literatur dazu und sehr viele Seminare und Workshops. Und ich weiß nicht, was alles wie ein Drehbuch auszuschauen hat und wie man das schreibt. Das ist sozusagen für uns nicht relevant, sondern es ist die Frage, was muss das Drehbuch können oder was muss es für uns können, damit wir diesen Film machen können?
Veronika, du arbeitest seit rund gut anderthalb Jahrzehnten mit Ulrich Seidel zusammen und schreibst seine Filme mit, ja, als Co-Autorin von Ulrich Seidel. Wie kann man sich eure Zusammenarbeit vorstellen? Ihr schreibt ja keine Dialoge, sondern wie gesagt eher Szenen, kurze angerissene Momente, Szenen vielleicht, er schüttelt den Kopf.
Wir schreiben Drehbücher sozusagen mit sehr genau ausgeführten Szenenbeschreibungen in einer Chronologie, so wie man sich das eben denkt, wie der Film sein soll. Der einzige Unterschied ist, wir schreiben keine Dialoge. Ja. Aber im Grunde genommen, dazu kommt vielleicht noch ein zweites, die Filme haben Episodencharakter, bis dato zumindest. Mhm. Auch Paradies war ja ursprünglich ein Film gedacht mit drei Episoden. Und diese drei Geschichten sind linear geschrieben. Also sie sind im Buch nicht vernetzt geschrieben, sondern jede Geschichte für sich in einem chronologischen Ablauf, weil die Vernetzung immer erst im Schneideraum stattfindet. Aber ansonsten sind es sehr genau geschriebene Drehbücher, die die Basis für uns sind, den Film zu finanzieren und ihn überhaupt zu erarbeiten.
Ich wollte noch anknüpfen, bevor ich das beantworte, was du gefragt hast. Also erstens finde ich, ein Drehbuch muss einfach leisten, dass man sich den Film vorstellen kann. Also das sozusagen ist, ob jetzt da Dialoge drinnen stehen oder nicht, wir schreiben sie auf den indirekter Rede zum Beispiel. Also da steht jetzt nicht der Dialog drin, aber steht der Inhalt dessen drin eigentlich, was gesagt werden soll. Das machen wir dann in indirekter Rede. Ich finde, wenn man ein Drehbuch liest, egal wie es geschrieben ist, muss man den Film vor sich sehen können. Das ist das, was ein Drehbuch leisten muss. Und ich glaube, das tun sie. Und es war übrigens mit Hundstage, der ja der erste Spielfilm in dieser Art und Weise war, ein Wagnis. Also viele haben uns abgeraten, bei den Förderstellen ein Drehbuch abzugeben, das keine Dialoge hat. Das hat es bis dahin, weiß ich jetzt nicht, vielleicht hat es schon gegeben, ich glaube nicht. Und sie haben gesagt, na bitte schreibt doch wenigstens, wie ihr euch die Dialoge vorstellt, ansatzweise. Und so, wir haben gesagt, nein, wir machen das so. Es sind sechs Geschichten, die als Einzelgeschichten sozusagen geschrieben wurden. Und ich glaube, es ist ja gar nicht so leicht, für Menschen Drehbücher zu lesen, auch nicht für Profis. Ja. Weil man oft nicht weiß, wie setzt denn der um. Also insofern ist es oft ein Vorteil, etwas anders zu schreiben, weil dann siehst du sozusagen visuell vielleicht mehr vor dir, als du es sehen würdest, würdest du nur Dialoge schreiben. Sozusagen, ich glaube damals beim Gerhard Zeiler, der damals der ORF-Generalintendant war, der das dann persönlich gelesen hat, war völlig begeistert. Und ich habe das insgeheim immer darauf zurückgeführt, dass es anders geschrieben war, dass es einfach gesehen hat, was das für ein Film werden könnte.
Gut, also es sind Drehbücher, zwar nicht im konventionellen Sinn, aber es sind Drehbücher, ich nehme es zur Kenntnis, aber jetzt ist es trotzdem so, dass die Filme während des Drehens weitergeschrieben werden. Ja, das ist ein Zitat aus euren Notizen, also aus dem Presseheft zu Paradies Hoffnung. Sie werden beim Drehen weitergeschrieben und sie werden auch am Schneidetisch sogar neu geschrieben. Ja, also das ist auch wieder ein Zitat, der Film wird neu geschrieben am Schneidetisch. Heißt das also, dass der schreiberische Prozess sich tatsächlich bis zum Schneidetisch fortsetzt? Bei Ulrich Seidels Filmen?
Ja, das beginnt eigentlich schon in der Vorbereitung, also das Weiterschreiben des Drehbuchs oder das Ändern, das permanente Ändern des geschriebenen Drehbuchs geht eigentlich mit der Besetzung, mit dem Prozess der Besetzung und mit dem Prozess der Recherche für den Film und der Schauplatzsuche. Ab dann ändern sich die Dinge. Ja. Also das eine ist einmal, man hat das Drehbuch und man muss den Film finanzieren. Ja. Und man muss sozusagen ihm beginnen vorzubereiten, also die Dinge sozusagen einmal darlegen aufgrund dieses Drehbuchs. Und mit eben der Besetzung, mit der genaueren Beschäftigung der Thematik, auch aufgrund von Recherchen, die man vor Ort tut, also bei Paradies in vielfacher Weise, bei Paradiesliebe in Kenia vor Ort, wo man das ganze Feld der Beach Boys einmal recherchieren musste. Und auf der anderen Seite der Besetzung der Sugar Mamas natürlich die Anforderungen sehr groß waren, wer das spielen kann. Und damit ergeben sich schon Änderungen, wo man es vielleicht nicht sofort immer am Papier ändert, aber man sieht schon sozusagen, es werden viele Dinge anders werden. Ja.
Also Paradiesliebe ist ein gutes Beispiel, weil ursprünglich war im Drehbuch geschrieben, dass die gar nicht zum ersten Mal nach Kenia fährt, sondern es war geschrieben, sie hat dort schon einen Freund und kehrt an den Ort wieder zurück. Es war auch geschrieben, dass ihr Freund eigentlich ein Moslem ist. Das sind schon zwei ganz sozusagen massive Änderungen, die dann...
Der Beachboy ein Moslem
ist. Dass der Beachboy ihr Hauptfreund, ja. Also dass einer der ein Moslem ist, weil das auch eine Parallele zu Paradiesglaube sozusagen hätte sein sollen. Ja. Das hat sich dann sozusagen tatsächlich mit der Besetzung geändert. Also Ulrich hat sich für die Margarete Thiesel entschieden, ist dann mit Darstellerinnen oder auch vorher schon mit möglichen Hauptdarstellerinnen nach Kenia gefahren und hat irgendwann sozusagen gesagt, eigentlich auch mit der Besetzung von der Margarete ist es besser, wenn die zum ersten Mal, wenn die diese Welt dort entdeckt und dafür eine erfahrenere Freundin hat, die das schon sozusagen
erlebt. Aber das war aufgrund von Recherchen, die wenige Wochen vor Drehbeginn stattgefunden haben, schon Endrecherchen, das heißt, ich bin mit mehreren Schauspielerinnen ja nach Kenia gereist, um zu sehen, und das sind bei der Besetzung, möchte ich dazu sagen, immer Parallelverfolgungen. Also es werden mehrere Möglichkeiten sehr lange Zeit verfolgt. Also in dem Fall 3-4 Schauspielerinnen, die dafür in Frage kommen, werden über einen Zeitraum, glaube ich, von einem halben Jahr oder Jahr sogar, wurden quasi immer wieder mit gemeinsamen Gesprächen und Probeaufnahmen und Castings quasi ausgetestet, mit wem, wer sollte die Hauptrolle spielen. Und am Ende dieser Recherchen, die man in Österreich gemacht hat, oder dieser Vorbereitungen, bin ich dann nach Kenia gefahren, um zu sehen, wie bewegt sich die jeweilige Schauspielerin dort in einem völlig fremden Umfeld mit schwarzen Männern, auch wissend, dass es dort zu intimen Szenen kommen wird und so weiter. Ja. Und dann ist mir so gedämmert, dass es viel interessanter sein würde, in dem Fall mit der Margarete Thiesel es neu zu erkunden für den Film. Ja. Ja. Und zwar wenige Wochen vor Drehbeginn erst diese Entscheidung.
Also es gibt ja ganz viele Unwägbarkeiten auf dem Weg zu einem Ulrich Seidel-Film. Ja, also man geht an den Drehort, man hält sich auch die Möglichkeit, die Option offen, für Überraschungen zu sorgen, auch die Schauspieler zu überraschen, sie getrennt zu instruieren, Dinge aus ihnen rauszubekommen, von denen sie nichts ahnen. Heißt das aber im Extremfall auch, dass man ein Drehbuch oder eine Szenenfolge, die man im Kopf hat und die man eigentlich umsetzen will, wegwirft, weil es einfach zu viele Änderungen gibt, zu viele neue Situationen am Drehort, dass man sagt, okay, dann müssen wir das einfach ganz neu erfinden, dann machen wir ganz was anderes. Kommt das auch vor?
Ja, natürlich. Also ich versuche erstens mal chronologisch zu drehen. Ja, das geht nicht immer hundertprozentig, aber im Fall von dem Kenia-Film ist es hundertprozentig gegangen, dass man quasi anfängt mit der ersten Szene und schaut, wie kann man diese Geschichte entwickeln, mit den Schauspielern, wie funktioniert das überhaupt? Ein anderes Detail dazu, bei den Beach Boys, also es war ja geschrieben, dass es einen Haupt-Beach Boy geben sollte und sie sozusagen, sie kommt dann drauf, die Sugarmama kommt drauf, dass er eine Familie hat und dass er mit anderen Frauen und so weiter, und dann bricht das auseinander. Und wollte mich nicht auf einen Beach Boy festlegen als Hauptdarsteller und habe quasi parallel zu drehen begonnen mit zweien, ja, um zu sehen, mit wem geht es besser, mit wem macht man mehr Fortschritte. Und je nachdem sozusagen entscheidet sich das dann bald von Drehtag zu Drehtag, wenn man sehr schnell sieht, bei den einen werden Szenen so und bei den anderen sind sie reichhaltig oder ergibt sich was anderes. Und so schreibt sich das selber mit von jedem Tag, wo man Erfahrungen einholt, Dreherfahrungen, um nachzudenken, was dreht man am nächsten Tag.
Die Spitze der Methode war allerdings so der Import-Export, wo der Ulrich quasi mit zwei ukrainischen Krankenschwestern, die beide im gleichen Outfit blond gefärbt am ersten Drehtag nebeneinander gesessen sind und mit denen er dann angeschaut hat, wer spielt jetzt
besser. Immer schon die Zweitbesetzung dabei.
Ja. Alle haben dieselbe Szene gespielt an einem Tag.
Also zu den ganz unkonventionellen Dingen an eurer Art, Drehbücher zu schreiben, gehört ja auch, dass das Ende offen ist, in aller Regel offen gehalten wird, oder? Also dass es noch nicht feststeht, zumindest nicht beim Schreiben, wie Filme enden werden.
Naja, bei Import-Export hat es ein ganz klares Ende, geschriebenes gegeben, wurde dann nicht eingehalten. Ja.
Wieso also, nicht? Von wem nicht?
Weil man, na, von mir nicht, weil ich gesehen habe, es ist sozusagen nicht das richtige Ende mehr für den Film. Ja. Also es wird aufgesetzt sein, es passt einfach nicht mehr aufgrund das, was wir bis dato gedreht haben. Ja.
Also bei der Paradies-Trilogie, in dem Treatment oder dem Drehbuch, das ich gelesen habe, sind die Enden tatsächlich offen gehalten. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich aber nicht die letzte.
Beim Diätcamp finde ich es relativ nahe dem Drehbuch, ja. Weil so die Szene, wo er um sie herumkriecht, die für mich jetzt auch im Film quasi für mich das Ende dieser Geschichte ist. Ich finde der lange Tisch, wo drum herum gehen, ist, finde ich ein super Ende für die gesamte Trilogie. Ja. Aber das Ende ihrer Geschichte, finde ich, ist dort im Wald, für mich persönlich, emotionell. Und das war es auch ungefähr im Drehbuch. Also das finde ich jetzt nicht so differierend.
Mhm. Wobei im Schnitt natürlich viele andere Versuche stattgefunden haben. Also diese Schlussszene, von der du jetzt gesprochen hast, die war bei bestimmten Schnittfassungen auch nicht am Ende des Films, sondern im letzten Drittel. Aber und es wurde dann noch weitererzählt. Also es gibt natürlich im Schnittvorgang alle möglichen Reihenfolgen und der Szenen, die einfach vorstellbar sind, dass sie funktionieren könnten. All das gibt es und sehr oft weiß ich ja nicht, was wird wirklich das Ende des Films sein, was hat man sozusagen, das entscheidet das Material, das man hat. Mhm. Ja. Also das entscheidet letztendlich auch den Anfang, also das entscheidet immer das Material, was man hat. Insofern zu deiner Frage, ja, also man schreibt am Schneidetisch den Film insofern nochmal neu, weil man nur mit dem Material operiert, das man hat und nicht mit dem, was man sich vielleicht einmal ausgedacht hat. Und man nimmt immer Szenen, die gelungen sind und die gut sind und die sozusagen in der Zusammenstellung passen. Und man versucht nicht krampfhaft etwas zusammenzuschneiden und zusammenfügen, was nicht gut ist.
Und da ist tatsächlich Ulrich sehr gnadenlos. Also wenn Szenen ihm nicht gefallen, selbst wenn sie jetzt aus meiner Sicht dramaturgisch wichtig wären, dass sie drinnen sind, das geht nicht, es geht für ihn nicht. Das wirft er raus und da muss man eben ohne diese Szene zurechtkommen.
Also lieber eine holprigere Dramaturgie als eine nur mäßig gelungene Szene?
Ja, glaube ich schon.
Findest du, dass die Dramaturgie holprig ist?
Nein, aber jetzt in der Beschreibung könnte es das sein.
Ich glaube, er ringt so lang drum, bis sich das dann auch fügt. Oder
das wäre dann für einen Film schlecht, wenn das so dem
nein,
wohl eine schlechte Entscheidung
ist. Also sozusagen, wenn du eine. Nein, es kommt ja gar nicht so weit, dass es zur Auswahl kommt. Das hast du ja vorher schon ausgeschieden. Wenn man dann sagt, du, aber da gibt's doch, da haben wir doch gedreht das und das, sagst du, ja, es ist nicht gut genug geworden. Ende. Das kann nicht im Film sein. Ich wollte noch was dazu sagen. Ich habe dann natürlich das Glück, am Schneidetisch sehr oft auch dabei zu sein. Also der Peter Morgan hat das einmal lustigerweise in einem Interview gesagt, eigentlich muss ein Drehbuchautor, er möchte als Drehbuchautor auch im Schnittprozess involviert sein. Tatsächlich stimmt das vor allen Dingen bei der Arbeitsweise vom Ulrich, weil da eben ganz viel Fokus dann wiederum im Schneideraum liegt und weil da die Geschichte auch mal überprüft wird. Ja, was ist gelungen?
Das finde ich nicht.
Also. Was? Dass der Drehbuchautor also auch ein Schneiderraum sein soll. Ich finde also, das schon.
Nein, das ist in dem Fall anders. Nicht, weil du Drehbuchautorin bist, sondern weil du eine Meinung hast zu dem, was man dir zeigt.
Das ist ganz was anderes. Das ist die Meinung der Drehbuchautorin.
Nein, das geht darüber hinaus. Also das ist nicht, weil man, das würde ja auch kontraproduktiv sein. Weil der Drehbuchautor will etwas anderes, was er sich ausgedacht hat, ist sozusagen sein Ansinnen und die Drehergebnisse sind was anderes.
Es kommt auf den Drehbuchautor an. Also ich bin ja beim Dreh dabei. Ich sehe ja auch, was gelungen ist und was nicht.
Darf ich therapeutisch eingreifen mit einer Frage, die ich uns ganz woanders...
Nein.
Also die Paradies-Trilogie sind drei Filme, Spielfilme, die ein dokumentarisches Umfeld haben. Ja? Es heißt jetzt natürlich auch, ein dokumentarisches Umfeld bedingt, dass man recherchiert. Jetzt zum Beispiel, gut, bei Kenia ist klar, Sextourismus muss man ein bisschen recherchieren, um darüber Filme machen zu können. Beim Diätcamp stellt sich die Frage, die meisten Leute werden nicht wirklich wissen, gibt es sowas wirklich? Gibt es Abnehmlager in diesem Sinn, wie es hier gezeigt wird? Ist das recherchiert? Sind das Dinge, die es tatsächlich gibt? Oder wie hoch ist der Fiktionsanteil schon beim Schreiben?
Also was ist erstens dokumentarisches Umfeld? Wenn ich jetzt an Paradies Hoffnung denke, gibt es das nicht. Da gibt es kein dokumentarisches Umfeld. Das ist ein Spielfilm, der nur hergestellt ist mit den beteiligten Schauspielern und Darstellern an einem ausgesuchten Ort. Ja. Bei Paradies Glaube gibt es es insofern, dass die Szenen, die mit der Maria, wenn sie mit der Wandermutter Gottes geht, die sind teilweise dokumentarisch, aber nur teilweise. Und alles, was im Haus stattfindet, ist rein Spielfilm mit den Ehepartnern. Und bei Paradies Liebe gibt es am ehesten noch das dokumentarische Umfeld, der Strand, das Dorf, diese Dinge.
Gut, man könnte jetzt sagen, der dokumentarische Charakter ist ja zum Beispiel auch die Sprache, die von den Akteuren, die zum Teil Laien sind, selbstgewählte Sprache. Das heißt, die Schauspieler, auch die Amateurschauspieler, spielen zu einem Teil auch sich selbst, weil sie ja ihre eigene Sprache verwenden müssen. Auch das wäre ja eine dokumentarische Linie.
Ja, aber auch die Schauspieler verwenden ihre eigene Sprache.
Ja. In deinen
auch,
Filmen,
auch
ja.
Die Margarete Diesel verwendet aber ihre eigene Sprache,
ja.
Nicht?
Ja, klar.
Aber ich glaube, dass der Nabil zum Beispiel in Paradies Glaube, also abgesehen davon, dass er nicht gelähmt ist, sehr wenig sich selbst spielt, tatsächlich. Mhm. Also das ist halt ein Glücksfall von einem Laiendarsteller, der wirklich sehr begabt ist. Aber würdest du das, also Teile, ja, aber nicht alles. Also, er ist nicht so gläubig zum Beispiel. Er ist tatsächlich nicht kein überzeugter Moslem im privaten Leben.
Ja, aber um das kann es ja nicht gehen, dass jemand eine Rolle verkörpert, an was er wirklich glaubt. Also er muss die Dinge kennen. Ja? Und wir haben ja jemanden gesucht und auch gefunden mit dem Nabil Saleh, der wirklich einen muslimischen Hintergrund hatte, der aufgewachsen ist in Ägypten und der sich mit, ich glaube, er war über 20 dann nach Europa gekommen ist und vielerlei Erfahrungen hatte mit europäischen Frauen. Und das war gefragt. Ja? Das auf der einen Seite seine Herkunft und auch die Erfahrung. Aber ich glaube, es ist vieles gar nicht so weit entfernt von ihm, wie er wirklich denkt. Also er weiß dann bei der Inszenierung, weil ich ihn gut kenne, wenn es dann zum Drehen ist, dann kann ich Dinge auch ihm viel besser klar machen, weil es auch seiner Welt entspricht oder einer Welt, die er kennt. Und daraus kann er dann schöpfen.
Wie ihr ja schon eindrucksvoll bewiesen habt, seid ihr sehr verschiedene Menschen, so verschiedene Temperamente. Ja? Also die Veronika ist ja eher ein extrovertierter, schneller Mensch, du bist eher ein besonnener, introvertierter Mensch. Wie schreibt man zusammen? Spielt ihr Ping-Pong beim Schreiben oder sitzt ihr gemeinsam am Computer und entwerft die Geschichten? Ist es ein zäher, mühevoller Prozess oder ein ganz schneller, hingeworfener? Sind es hingeworfene Texte?
Es ist immer alles mühevoll.
Ich glaube, gemeinsam schreiben könnten wir nicht tatsächlich. Ja, weil wir so verschieden sind. Nein, weil einfach die Temperamente verschieden sind. Ulrich sozusagen ist jemand, der erstens schon um 5 Uhr in der Früh aufsteht, und um zu schreiben zum Beispiel, und dann Ruhe braucht und Konzentration und Stille und so. Und ich bin jemand eigentlich, der das gern im Austausch machen würde, der über Dinge reden will und im Reden über Dinge auch Ideen hat.
Also ich bin ja der Falsche.
Ich habe mich dran gewöhnt. Also insofern machen wir es so, dass das einfach hin und her geht und dann machen wir uns Gesprächstermine aus, wo wir dann schon über das sprechen. Also so kann man sich das vorstellen. Er schreibt, ich schreibe, er schreibt.
Und da muss der eine beim anderen Überzeugungsarbeit leisten für seine Ideen.
Die Entscheidung habe ich.
Dem ist nicht hinzuzufügen.
Gut, jetzt gibt's interessanterweise in eurem Werk auch die Kehrseite der Medaille, sind die sogenannten dokumentarischen Arbeiten, wie jetzt einer entsteht. Im Keller ist der nächste Ulrich Seidel-Film, auch von euch beiden geschrieben. Kein Spielfilm, nicht deklarierter Spielfilm. Ändert sich da die Methode, wenn man ein Drehbuch für einen Dokumentarfilm schreibt? Was ist da neu? Oder was ist da anders?
Ja, das ist ein ganz anderer Vorgang eigentlich. Also hier geht es im Keller um ein Thema, das Thema Keller. Und man schreibt dafür ein Konzept quasi. Also das schreibt man kein Drehbuch, sondern man schreibt anhand dieses Themas ein Konzept, wie man sich den Film vorstellt. Und man schreibt vieles fiktiv. Man denkt sich was aus. Ja? Und das dient dazu, dass man den Film finanziert. Und wenn der Film finanziert ist, dann fängt man quasi an mit der Recherche und dann sucht man Leute für den Film. Und mit diesen Leuten und mit den Ergebnissen der Recherche, mit Schauplätzen, dann beginnst du daraus etwas zu machen, zu entwickeln. Und das Papier hat keine Bedeutung mehr.
Aber das klingt schon so ähnlich wie die Spielfilme. Ergibt es überhaupt Sinn, zu trennen zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm bei dieser Methode, in der so viel wirklich
ist? Ja, bei dieser Methode ist ja eher so, dass sich die Menschen wirklich selber spielen und dass man das verwendet mit den jeweiligen Darstellern, die man einsetzt für den Film. Man verwendet sie als das, was sie sind. Beim Spielfilm eben nicht. Also beim Spielfilm spielen die Leute, ob sie jetzt, also wenn sie Laien sind, sie spielen eine Rolle, eine geschriebene oder ausgedachte Rolle. Also spielen sie nicht sich selbst.
Nicht in dem eigenen Keller.
Sie kennen das Milieu, aber in den Beach Boys, die wissen sozusagen, wenn man mit ihnen was bespricht, weil sie die Erfahrung mitbringen, weil sie wissen, wie das ist mit einer Sugar Mama oder wie sie das anbahnen und all das. Mhm. Aber sie spielen dann nach ganz genauen Vorgaben für die Spielfilmszene. Was beim Dokumentarfilm anders ist, da schöpft man aus dem, was man hier angeboten bekommt und was man halt haben möchte.
Ja, also die Menschen sitzen im Spielfilm nicht in ihrem eigenen Keller, um es jetzt plakativ zu sagen. Ja. Beim Kellerfilm sind das Menschen meist in ihren eigenen Kellern sind.
Muss auch nicht sein.
Ja, ich weiß. Aber meist, tendenziell. Ja. Also deswegen war Models so ein bisschen so ein Umbruchsfilm, weil da beide Elemente fast schon drinnen waren. Also da war die Vivian, also die Hauptdarstellerin, zwar noch in ihrer eigenen Wohnung mit ihrem eigenen Freund, aber Szenen mit einem Fotografen oder so, das wurde hergestellt, mehr oder weniger. Oder diese eine Szene, wo der was von ihr wollte, ne, die es da gibt im Film. Das war eine Fiktion. Ja, es ist eh immer alles hergestellt, aber es ist eine Fiktion.
Na, genauer gesagt, es ist so, die Szenen mit den verschiedenen Männern, die es ja gibt bei Models, bei dem Film. Also sie hatte einen Freund, das war wie echter Freund, die Szene mit den Männern, mit denen sie sich in Hotelzimmern trifft und mit ihnen ins Bett geht, das ist erfunden. Das sind alles erfundene Geschichten, das ist rein Spielfilm gedreht.
Ich frage mal in die Runde, wenn es Fragen gibt, bitte melden Sie sich. Wir haben Mikrofone, glaube ich, hoffe ich, oder? Gibt es Mikrofone? Ja.
Also ich hätte folgende Frage. Herr Seidel, Sie sind ja bekannt für die sehr stark komponierten Tableaus in Ihren Filmen, wie das, was man auch darüber hier sieht. Jetzt wollte ich fragen, inwiefern spielt das Thema jetzt Auflösung oder Kadrierung schon beim Drehbuchschreiben eine Rolle oder wie stark ist das schon vorhanden oder kommt es dann erst, nachdem er die Schauplätze besichtigt hat?
Es entsteht aufgrund von Schauplätzen. Schauplätzen und Vorstellungen, die man hat mit den Schauspielern. Aber es entsteht immer vor Ort. Also es ist nichts, was im Drehbuch berücksichtigt ist.
Na, die ganze Kadrierung, die ganze Auflösung machen wir nicht im Drehbuch. Also da steht nicht Nahaufnahme oder total.
Ja, also es steht im Drehbuch, vielleicht muss man sagen, nichts Technisches dabei. Ja? Es ist quasi insofern stimmt es, was du gesagt hast. Es liest sich manchmal wie eine Erzählung, wie eine Szenenfolge von einem Text und es steht nichts Technisches dabei, höchstens Tag oder Nacht.
Innen und außen.
Bitte, hier gibt es noch eine Frage.
Formale Frage. Normalerweise geht man von einer Seite pro Filmminute, also ein Drehbuch 90 Minuten ist 90 Seiten. Wie viele Seiten ist ein Drehbuch in eurem Fall?
Ich zähle das nie. Also es gibt auch nicht, also dass man sozusagen in einer Filmvorbereitung, wie das eben stattfindet, das Drehbuch durchstoppt. Das gibt es bei mir nicht.
Es sind 35 bis 40 Seiten im Fall der Paradies-Trilogie. Also nicht viel mehr.
Nachdem ich autodidaktisch zum Drehbuchschreiben gekommen bin, war ich völlig verwundert, als ich verstanden habe, dass eine Drehbuchseite eine Minute sein soll. Ich habe das bis heute nicht verstanden eigentlich, weil wir so anders arbeiten. Ich weiß nicht, offenbar stimmt das irgendwie, Aber ja, die Lolita, ich glaube, die Lolita allein ist schon, das Diätcamp ist 35 Seiten. Oh ja, das Diätcamp ist 35 Seiten ungefähr.
Ja, dann ist ein Drehbuch ist 100 Seiten oder 120 Seiten.
Insgesamt, aber jetzt sind es ja 3 Einzelfilme. Insofern hat jeder Film ungefähr, also es ist das Paradies Liebe wesentlich länger, also es ist ein wesentlich längeres Drehbuch als Paradies Hoffnung. Das ist sehr viel kürzer.
Bitte, da gibt es noch 3 Wortmeldungen. Ich glaube mal, zweite Reihe ist zuerst, ja.
Ich habe eine kurze Frage zum Workflow am Set. Wenn die Geschichte auch am Set sich sozusagen weiterentwickelt und entsteht, gibt es dann on-set jemanden, der Dailies produziert und schneidet, vor allem wenn man mit 2 Darstellern arbeitet und die Szenen unterschiedlich ansetzt? Wie behält man dann den Überblick? Man weiß, wie ist es jetzt, wo bewegen wir uns gerade hin?
Das kommt darauf an, wo man ist. Also das haben wir in Kenia schon so gehalten in dem Fall, dass man am Abend, dass man quasi mit aufgenommen hat und am Abend sich das Material auch anschauen konnte auf Video, um zu überlegen, was ist jetzt, wie sind die Ergebnisse und was wird morgen sein. Aber das ist nicht üblich. Also wenn ich in Österreich drehe, dann wartet man so auf die Muster des am nächsten Tag. Geschnitten wird nicht, nein, in dem Fall nicht. Also es kann schon passieren, dass es, wenn es Szenen gibt, wie zum Beispiel die Geburtstagsparty bei dem Kenia-Film, dass man sagt, also man muss einmal einen Zusammenschnitt sehen, um das erfassen zu können, ob man nämlich dann nochmal daran geht, das nochmals zu drehen oder zusätzlich was zu drehen. Das kommt schon vor, das hat der Daniel Hösel in dem Fall, der damals die Assistenz gemacht hat, immer an seinem Computer geschnitten, während wir gedreht haben. Und dann konnte ich sehen, brauchen wir noch was zusätzlich oder wiederholen wir das Ganze. Also das hat stattgefunden.
Und dann haben wir alles nochmal wiederholt, nämlich die gesamte Geburtstagsparty.
Bei dieser Art, wie Sie arbeiten, wie schaut es da mit dem Kostenrahmen aus? Explodiert der dann oder passiert das während dem Arbeiten, die Kalkulation? Oder? Es klingt so, also weil ich jetzt sehr viel auch gelesen habe, Drehbücher, das wird mal sehr genau kalkuliert und die Minuten werden verrechnet und die Drehtage und was weiß ich. Und wie machen Sie das? Also Sie haben einen Rahmen vorgegeben oder entsteht der beim Arbeiten?
Ich beginne eine Reise mit meinen Filmen sozusagen oder mit jedem Film und ich weiß noch nicht ganz genau, was sie enden wird. Also ich weiß in etwa, wann das Geld enden wird. Also das habe ich schon so laufend im Überblick. Aber es muss die Anzahl der Drehtage nicht in dem Sinn eingehalten werden. Ja? Also man muss ja laufend die Kalkulation überprüfen oder die Kosten, die entstanden sind, überprüfen. Und man muss sich das Geld halt schon klären. Ja? Im Grunde genommen sind meine Filme ja, was das Budget anbelangt, sehr durchschnittlich budgetiert. Also sie sind nicht teurer als vergleichsweise andere Filme, ganz im Gegenteil. Nur die Gewichtungen in der Kalkulation sind ganz andere. Ja. Also ich habe ja einen sehr kleinen Stab, ich habe sehr wenig Technik und dafür kann ich es mir leisten, viel mehr Drehtage zu drehen als vielleicht üblich. Auch Drehtage, die nicht funktionieren, ist keine Katastrophe für mich. Ja. Also wenn an 3 Drehtagen einfach nichts funktioniert, dann heißt das gar nichts. Weil ich werde dann am 4. Drehtag vielleicht so viel drehen, dass es dann 10 Minuten im Film sein werden.
Ja. Wie zum Beispiel bei Paradies Glaube, um aus der Schule zu plaudern, wo an einem Drehtag tatsächlich die 2 Szenen entstanden sind, die eine mit der betrunkenen Russin und die andere mit dem René Rupnik, mit dem Messi sozusagen in der
René
Wohnung.
René Rupnik, ja.
Ja, das sind wahrscheinlich genau 10 Minuten im Film und das war ein Drehtag.
Mehr sogar.
Mehr, ja. Und das war ein Drehtag einfach, also.
Mich würde die ganz grundsätzliche Motivation interessieren, mit der man an so einen Film herangeht. Warum, wenn wir jetzt von Paradies Hoffnung sprechen, warum macht man so einen Film? Was wollen Sie damit bewirken?
Große Frage.
Also ich verstehe die Frage nicht oder weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Ja? Das Einzige, was ich darauf sagen kann, ist, man muss es begreifen, dass Paradies Hoffnung ja zunächst ein Teil eines Films war, also eine Geschichte von 3 Geschichten war. Und es hat sich dann herauskristallisiert, dass jede Geschichte ein einzelner Film wird am Schneidetisch. Nicht? Aber ursprünglich war die Konstellation ja, einen Film über Frauen zu machen, über 3 Frauen. Und auf dem Weg, jede Frau ist auf dem Weg, ihre eigenen Sehnsüchte zu erfüllen. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Sexualität. Das war die Grundbasis, darüber 3 unterschiedliche Geschichten zu erzählen, zu diesem Thema.
Schön hier zu sein. Adem Karaduman, mein Name, Schauspieler. Ich kenne ja den Herrn Regisseur schon. Wir hatten bei Import-Export gemeinsam gearbeitet und aufgrund dessen kommt auch meine Frage lieber Herr Regisseur, bei den Trilogien jetzt, die du gedreht hast, kommt mir das nur so vor? Ich musste dich das fragen. Warst du da ein bisschen mit deiner Arbeitsweise sanfter oder war es genauso anstrengend oder hart, wie man es so kennt? Erste Frage, und darf ich gleich anschließen, die zweite Frage? Das ist komplett absurd, glaube ich, die zweite Frage. Aber ich bin so neugierig, wann du endlich mal eine Komödie drehst.
Manche finden eh, dass das Komödien sind.
Okay, alles klar. Aber so eine richtige, so einen richtigen Comedy-Film oder Comedy-Doku oder was auch immer, wie man das nennen mag. Also Im Keller ist auch kein Comedy, denke ich.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, genau.
Also zurück zu deiner ersten Frage. Jedes Unternehmen ist anstrengend. Also ich weiß jetzt nicht, was du meinst mit sanft. Du meinst den Prozess, den Arbeitsprozess. Woran siehst du das oder woran vermutest du das?
Als ich die Filme geguckt habe, war es so, dass ich währenddessen mir gedacht habe, am Kinostuhl, ich kenne den Herrn Regisseur anders. Der würde da ein bisschen noch brutaler rangehen, ein bisschen noch realer, ein bisschen noch mehr rauspressen. So kenne ich es.
Wo wäre das bei Paradies Glaube genau?
Die sanften Szenen oder die
harten? Nein, wo würde man dann noch mehr rauspressen?
Bei Paradies Glaube. Ich glaube, das ist auch der einzige, da wo man hart durchgegriffen hat, wahrscheinlich.
Und beim ersten Film, bei Afrika, was sollte da härter noch sein? Also ich
weiß nicht. Vielleicht Sex? Sex,
ja, also ich will da ein bisschen in die Erotik reingreifen, wahrscheinlich.
Ja,
ja, aber so ist es ja. Die Realität ist ja so, dass es passiert auch. Und dann.
Ja, aber das hat sich einfach nicht. Also ist vielleicht eine ganz gute Frage insofern, dass ich nie versuche, bei der Inszenierung einer Szene Dinge herauszuholen, von denen ich spüre, sie sind nicht drinnen, sie liegen nicht drinnen.
Okay.
Ja? Also ich beharre nicht sozusagen, weil ich es mir vielleicht ausgedacht habe oder weil es steht, dass wir jetzt sozusagen vor der Kamera quasi Geschlechtsverkehr machen. Ja? Das war nicht und es hat sich auch, wenn es sich ergeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich gedreht.
Ja? Ja.
Also das ist so eine Frage, das ist immer ein Gefühl auch, wo möchte ich hin und wie sind die Schauspieler aufgestellt und was finde ich für gut und was finde ich einfach für dann einfach zu einfach richtig schlecht auch, kontraproduktiv.
Ja. Ja.
Und bei der Inszenierung dieser Szene war es so, dass das für mich kein Ansatz war.
Ja, okay, vielen Dank.
Mir würde interessieren, beim guten Drehbuch, wie wichtig ist es, mit einem professionellen Dramaturgen zusammenzuarbeiten? Also wenn das jetzt ein schriftstellerischer Akt ist am Beginn, wie wichtig ist da die Zusammenarbeit mit dem Dramaturgen?
Ich habe keine Erfahrung damit.
Also ich glaube, wir sind unsere Dramaturgen. Also wir arbeiten nicht mit anderen Dramaturgen zusammen. Also
man arbeitet insofern ein bisschen zusammen, indem man mit ein paar Menschen, mit denen man nahe ist und von denen man meint, dass sie sozusagen was dazu beitragen können in der Kritik. Natürlich werden die Drehbücher während dem Schreiben auch von anderen Menschen gelesen und man holt Meinungen ein und all das. Aber das hat nichts mit professionellen Dramaturgen zu tun.
Zu den Menschen, die Drehbücher zu lesen kriegen, zählen eindeutig nicht die Schauspieler. Die lachen meist mit Journalisten gern darüber, dass sie nie ein Drehbuch gesehen haben. Ja, am Set eines Ulrich Seidel-Films, auch nicht als Hauptdarstellerin. Was gewinnt man, wenn man den Schauspielern das Drehbuch vorenthält?
Man gewinnt Freiheit. Die Freiheit, dass man der Schauspieler, ich möchte ja nicht, dass sich Schauspieler etwas vornehmen, was sie dann umsetzen oder wie sie was umsetzen sollen oder wollen. Ja. Für mich ist es so, dass die Vorbereitung mit den Schauspielern ist eine Vorbereitung auf eine Rolle, die sie verkörpern sollen. Auch natürlich wissen sie in etwa, was das für ein Film werden soll. Sie kennen auch die Geschichte. Also sie müssen ja sozusagen daran auch arbeiten, in der Rollenfindung, wem sie verkörpern werden und was sie spielen werden. Aber ich möchte nicht, dass sie sich auf einzelne Szenen vorbereiten. Ja. Und deswegen bekommen sie auch kein Drehbuch, sondern sie bekommen quasi unmittelbar vorher, bevor wir drehen, wird ungefähr besprochen, was in dieser Szene sein soll, welche Intention jemand haben soll. Und ich instruiere ja die Schauspieler auch getrennt, wenn zwei oder drei oder vier miteinander spielen. Sozusagen sind es Einzelgespräche, Vorgespräche und nicht eine Gesamtrunde, wo man dann bespricht, wenn du das machst, machst du das und so. Das findet alles nicht statt, um die Spontanität auch zu erhalten. Wobei man gleich dazu sagen muss, Natürlich wird auch ganz normal, wie bei Spielfilmen, wiederholt und ausgebessert. Aber es funktioniert auch bei Improvisationen.
Ja, es ist schon schwierig, glaube ich, oder? Wenn es um dieses Überraschungsmoment geht und es klappt ein, zweimal nicht, dann muss man sich was Neues überlegen, oder? Das kann man dann nicht endlos wiederholen.
Ja. Ja, dazu gibt es auch zwei Dinge zu sagen. Es kann nicht jeder Schauspieler, also es schränkt die Anzahl der Schauspieler oder die Möglichkeiten der Schauspieler ein. Das kann tatsächlich, also es können wenige. Mhm. Es gibt sozusagen wenige, die das wirklich in dem Sinn, im Sinne vom Ulrich, beherrschen. Und dann,
was, aber höchstens 20%.
Und was ich sozusagen in unserem Vorgespräch auch gesagt habe, was der Ulrich tatsächlich macht, ist, dass er am Set beim Drehen die Dialoge dann modelliert. Oder glaube ich, ein ganz gutes Wort. Also die Schauspieler bieten zwar an, also inhaltlich, was sie da sagen würden, aber er sagt, okay, das machen wir jetzt nochmal, aber du da ein bisschen weniger von dem und so. Also so er modelliert und redigiert das während der Inszenierung. Also insofern auch eine Art von Schreiben. Mhm.
Also während man wiederholt, wird besprochen und so, dass jeder es wieder anders versucht, aber trotzdem es ähnlich macht, und so kommt man irgendwann mal dorthin, ich muss ja dran denken, dass man auch ein Stück braucht, das genauso eins zu eins im Film stehen wird, wenn nicht geschnitten wird. Also gerade bei Tableaus, gerade bei Szenen, wo es nur ein Bild gibt, was sehr oft vorkommt, es gibt ein Bild und zwei Schauspieler sprechen miteinander. Und dann kann man ja, oder in meinem System kann man nicht schneiden. Ja. Also muss man beim Drehen darauf achten, dass man ein Stück hat, das unveränderbar ist.
Diese Detailarbeit ist aber spannend. Das heißt, dass du gehst zu den Schauspielern und sagst, sprech doch vielleicht über diese Themen und kommt dann langsam zu diesem Thema, um diesen Bogen zu haben. Und das wird auch in der Regel gut umgesetzt. Ist das nicht sehr schwierig, auch vor allem auch für die Laiendarsteller?
Ja, aber das ist ja so, man sucht sich ja die Richtigen aus. Deswegen dauert auch der Castingprozess so lange, um sicherzugehen, dass genau diese Schauspieler das dann können. Dafür ist es da. Also es gibt eben wenige, die das können. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich verfolge bei einem Besetzungsprozess parallel mehrere Menschen, die dafür in Frage kommen, um wirklich am Ende des Tages ganz sicher zu sein, diejenige oder derjenige wird das können. Deswegen funktioniert es dann auch.
Also bei Paradies Hoffnung war ganz lang die Frage, ob die Melanie oder die Verena die Hauptrolle spielen. Also die Gelbe, also die Mittlere und die Linke in dem Fall. Bis zuletzt war das eine Frage, und man muss jetzt sagen, das ist natürlich für 13-, 14-jährige Mädchen wichtig irgendwie. Ja? Also die wollen wissen, kriege ich die Hauptrolle? Also das sind ja Kinder oder Teenager. Und der Ulrich hat sich dann für die Melanie entschieden, weil die Gefühle einfach besser vor der Kamera zulassen konnte. Mhm. Während die Verena so ein bisschen die Tough-Playerin war, so die coolere, also die ist wunderbar. So, und hat sie dann auch so eingesetzt. Und das Großartige in dem Fall an der Verena, also an der, die jetzt die Freundin spielt, war, die hat das nehmen können. Die hat auch sagen, wir haben damit gerechnet, dass die dann sagt, gut, dann spiele ich gar nicht mit, weil ich kriege jetzt die Hauptrolle nicht. Mhm. Und die hat dann aber gesagt, nein, also das macht nichts. Und der Ulrich hat ja auch zugesagt, sie wird die Freundin spielen, die wird auch wichtig sein im Film und so. Und ja, das sind schwierige Prozesse, die man da auch mit denen, also in dem Fall jetzt mit den Teenagern, irgendwie beschreitet. Oder da muss man irgendwie klug vorgehen und ehrlich.
Vielleicht noch ein Punkt, also bei dieser Geschichte, im Drehbuch hat sie Lolita geheißen. Also es war ein klares Vorbild. Und das Mädchen war beschrieben eher als ein freches Mädchen, das schon sehr Kokett, genau weiß, wie sie ihre Erotik oder Sexualität auch einsetzt. Ja. Und wir haben beim Casting diese Art nicht gefunden. Also wir haben das nicht gefunden und hatten dann am Ende des Tages eben die Auswahl von diesem Mädchen. Und dann ist es mir wichtiger, nicht jetzt sozusagen jemanden zu nehmen, diese Erotik spielen kann, aber eigentlich nicht gut, sondern dann so umzudenken, zu sagen, wir nehmen die Melanie, die hat zwar ganz was anderes, aber das stimmt.
Weitere Fragen aus dem Publikum?
Hallo, ich habe eine Frage zur Szene, zum Beispiel mit Melanie, mit dem Arzt. Also, das ist doch für ein, ist sie 13, 14 im richtigen Leben? Das ist ja doch so eine, also jetzt nicht etwas, was jedes Mädchen mit 13 schon mal erlebt hat, dass sie sich doch so, also ich fand das eigentlich sehr authentisch und auch sinnlich und auch unbeholfen, aber eigentlich sehr schön, wie sie sich ihm annähert. Und soviel ich verstanden habe, proben sie ja im Vorfeld jetzt nicht die Szene mit den beiden, sondern an Ort. Und also wie lange dauert das? Kann das sein, dass sie einen Tag lang dann oder einen halben Tag an dieser Szene arbeiten, bis sie stimmt? Oder hat es wirklich mit dem Casting zu tun, dass im Casting schon klar war, dass die beiden diese Chemie haben können?
Es wird schon im Casting ausprobiert, das Zusammenspiel im Endcasting, ob das funktionieren kann, aber auch immer mit Vorsicht, damit die Dinge nicht zu sehr festgelegt sind, also damit sie nicht schon abgespielt oder abgenutzt sind. Ja. Insofern ist vieles einfach neu und man weiß auch vieles nicht, was sein wird. Also gerade bei diesen beiden war das Feld sehr offen. Also ich wusste nicht, auf was ich mich da so wirklich einlassen werde im Zusammenspiel, wie die beiden miteinander tun werden. Mhm. Ja. Dauert in dem Fall, nach der Frage, wie lange was dauert, eher kurz. Also eine Szene, vielleicht arbeitet man 2 Stunden daran. Wenn es dann nicht so geworden ist, dann habe ich ja immer die Möglichkeit, es den nächsten Tag oder einen Tag später wieder zu machen. Mhm. Ja. Also die Option habe ich immer, Dinge jetzt einmal sein zu lassen und einen anderen Tag wieder aufs Tapet zu setzen.
Also es ist nicht so ein Druck oder so ein 100-mal machen. Genau. Und ja.
Das funktioniert auch nicht, das wird auch nichts. Ja. Es gibt den Punkt, wo es einfach nicht mehr besser wird, sondern immer schlechter werden kann, das hat überhaupt keinen Sinn. Und es ist besser, man lässt es mal sein und schaut sich und denkt vielleicht darüber nach, dass man es, wenn man es wiederholt, irgendwie unter anderen Voraussetzungen machen wird und so.
Die Melanie wusste natürlich von der Geschichte, dass sie sich in einen älteren Mann verlieben soll und hat sich aber in Wirklichkeit gar nicht in ihn verliebt oder so. Also es hat sich tatsächlich alles gespielt. Das ist das eine. Das andere ist, dass die schwierigste Szene lustigerweise für sie überhaupt nicht, also die hat nicht diese Ordinationsszenen waren, sondern die Disco mit den Burschen, mit den jungen Burschen, die schier über sie reden sozusagen. Das war für sie, das mussten wir auch wiederholen. Und da hat sie beim zweiten Mal gebeten, dass ihre Mutter dabei ist. Also das war sozusagen für sie, interessanterweise, die für sie schwierigere Szene als diese Ordinationsszenen.
Ja, aber nur deswegen, weil die Burschen, das war auch Ansage und Ziel der Inszenierung, dass die möglichst ganz schier über die reden. Ja. Und die haben das mitgehört. Ja. Das war natürlich ein Problem. Ja. Da ist sie unsicher geworden.
Getroffen, ja. Das sind übrigens 2 Schauspieler, die das gespielt haben.
Und noch eine Frage, ich war am Anfang nicht dabei. Zum Beispiel die Szene mit den... Wenn Melanie mit der Veronika, wenn die im Bett liegen und über den Arzt sprechen, ist das im Drehbuch, sind die das nicht vorgegeben, oder? Sondern sie geben einfach vor, über was die sprechen und dann beginnen sie zu improvisieren.
Das ist nicht vorgegeben, es ist schon in etwa was geschrieben, über was sie reden könnten oder was sie reden werden, ja? Dass es um die erste Sexualität geht, um den ersten Kuss geht. Aber ich mache es dann immer so, es wird ein Bild gemacht, es wird eine Situation hergestellt. Und dann versuche ich beim Drehen verschiedene Themen abzuhandeln, ja, und schauen, was funktioniert. Also Thema erster Kuss zum Beispiel. Ja. Und wenn ich der Meinung bin, das ist jetzt eben gut geworden, dann ist das fertig. Ja. Dann wird man eine andere Situation, ein anderes Bild machen für einen anderen, zu einem anderen Thema.
Ich möchte noch einmal kurz auf die vorige Frage zurückkommen. Wann gibt es endlich eine Ulrich Seidel-Komödie? Ich gehöre ja zu denen, die auch durchaus komödiantische und witzige Szenen erkenne und auch mitunter lachen muss. Also zum Beispiel gerade im Paradies Liebe, die Schlussszene finde ich also hat einen unglaublich komödiantischen Wert, wo sie...
Am Strand meinen Sie die...
Strand, ja, wo sie von links reinkommt, die Hauptdarstellerin und die... Genau, die Beach Boys ratschlagend entgegen oder vorbeigehen. Oder auch im Schlafzimmer mit dem Haupt-Beach Boy, wo sie ihm erklärt, wie er sie angreifen soll. Das ist also, finde ich auch, das hat durchaus lustige Elemente. Inwiefern gehört das bei Ihnen wirklich zum System? Das suchen Sie diese Dinge bewusst raus?
Also ich glaube, ich könnte gar keine Komödie schreiben. Also ich könnte nicht pontiert was mir ausdenken und das schreiben, sondern die Dinge entstehen vor Ort meistens oder entdecke ich bei der Zusammenarbeit, bei der Recherche oder direkt beim Drehen, wo mir Dinge dann so einfallen, die ich dann versuche umzusetzen. Und natürlich spielt Humor für mich eine sehr große Rolle. Aber das muss man einfach sein, es kommt eh aus einem selber heraus, wenn man das sucht, wird man das auch finden und wird Bilder dafür finden und Situationen. Und die Schauspieler wissen das ja auch, nicht?
Also ist es auch Teil des Casting-Prozesses, dass man schaut, sind das humorbegabte Schauspielerinnen?
Das ist wieder ganz falsch, ja.
Ja, die Margarete Thiesl ist eine unglaublich lustige Frau, wenn man sie kennenlernt, privat.
Ja. Ist also aber auch eine Ausnahme, ja. Im Gegensatz zur Marie Hofstetter, die ja das Element auch hat, nur ist es bei Paradies, glaube ich, gar nicht eingesetzt mit ihr. Aber natürlich ist der Humor von der Margarete und diese Leichtigkeit ist natürlich eingesetzt bei der Improvisation und für die Rolle, für die Person, die sie spielt.
Gibt es noch eine Frage?
Herr Seidel, ich komme aus Oberbayern, wohne am Chiemsee. Und dass ich so gern Ihre Filme anschaue, hat auch mit einem Kollegen von Ihnen zu tun. Der Werner Herzog hat vor Jahren, ich möchte schon sagen vor Jahrzehnten, Sie über den grünen Klee gelobt. Und meine Frage wäre, ich bin neugierig, welchen Bezug haben Sie zu diesen großen Filmekünstler, kann man sagen?
Also für mich waren, wie ich auf die Filmschule gegangen bin und wie ich angefangen habe, mich mit Film zu beschäftigen. Ich bin ja sehr spät eigentlich zum Film gekommen, altersmäßig sehr spät. Film war nicht gleich am Anfang da, sondern zunächst die Malerei und Fotografie, mit der ich mich beschäftigt habe. Aber Werner Herzog-Filme waren für mich in den 70er Jahren ganz wichtig, auch zur visuellen Schulung oder einige Filme, die haben mich wirklich sehr beschäftigt, wie Filme auch von vielen anderen Regisseuren, war Werner Herzog einer davon und ich habe ihn dann viel später kennengelernt mit meinem ersten Kinofilm mit Good News, wo ich so in eine missliche Lage gekommen bin in Österreich. Es war mein erster Kinofilm. Ich habe, glaube ich, 5 Jahre gebraucht, um den finanzieren zu können. Es war quasi ein dokumentarischer Film, also mit einem sehr kleinen Budget. Und ich habe den Film, wie ich ihm dann vorgezeigt habe, den Kommissionen, den Finanziers in der Rohschnittfassung, waren sie derartig entsetzt, was ich hier so hingelegt habe, dass sie gesagt haben, sie werden in Österreich nie wieder einen Film machen. Sie haben jetzt ihren Versuch gehabt, aber das ist eine glatte Themenverfehlung. Ja. In dieser misslichen Lage habe ich dann Verbündete gesucht und habe Werner Herzog kontaktiert, der dann den Film sich angeschaut hat und völlig begeistert war und gesagt, das hat er noch nie gesehen, so etwas. Und insofern wurde der Film fertig gemacht, ist in Locarno gespielt worden und hat international ziemliches Echo geschlagen und dadurch, seitdem kenne ich Werner Herzog und wir sehen uns zwar nur mehr sehr selten, weil er ja kaum noch da ist, aber das ist meine Verbindung zu ihm.
Gibt es noch Anmerkungen, Fragen?
Mich würde interessieren, gab es einen Motor dahinter, das Ganze jetzt in einem Camp für dicke Kinder zu machen oder gab es einen persönlichen, ist Ihnen das einfach mal eingefallen, nehmen wir halt jetzt einmal dicke Leute, was ja bewundernswert ist, dass man das auch einmal macht.
Also zunächst ist es natürlich, hat es mit dem Drehbuch zu tun, also es war schon im Drehbuch geschrieben. Der Hergang des Schreibens, glaube ich, war so, zunächst war die Tourismusgeschichte, also die Sextourismusgeschichte, dann die Glaubensgeschichte war ja schon länger sozusagen in unseren Köpfen. Die hatten wir schon vor Import-Export geschrieben. Und mit der Idee, einen Film über 3 Frauen zu machen, war die Frage, das Fragezeichen, was könnte die 3. Geschichte sein? Und dann, glaube ich, hast du gesagt, wir sollten eine andere Generation nehmen, ein junges Mädchen. Beim Nachdenken darüber, was könnte das für eine Geschichte sein, sind mir dann Bilder durch den Kopf gegangen eines Diätcamps. Ich kannte das aus den USA. Und so hat sich das wunderbar verbunden, natürlich mit der ersten Geschichte, weil auch Körperlichkeit ja ein starkes Thema ist bei dieser Geschichte und Körperlichkeit dann so für alle 3 Geschichten eine Rolle spielt.
Und ehrlich gesagt, ich war nie ein wahnsinnig dünnes Kind oder Teenager und insofern spielen da natürlich immer persönliche Erfahrungen oder persönliche Interessen oder Fragen, die man sich stellt, eine Rolle. Also in allen Filmen, auch vom Ulrich, also oder auch von dir aus sagst du immer, spielst, also sozusagen sind Themen, die dich beschäftigen oder Erfahrungen, also jetzt Mädchen jetzt gerade vielleicht weniger, aber vielleicht der Arzt, ich weiß nicht. Aber das war jetzt eine Aber ja, also natürlich schöpft man, sonst wird es ja auch nicht gut. Also wenn das nicht Themen sind, die einem wirklich irgendwie im Leben fordern oder beschäftigen, also wird es vielleicht gut, aber es ist besser, wenn es etwas ist, womit man sich persönlich auseinandersetzen will.
Also viele der Abgründe, über die Filme erzählen, stecken auch in mir.
Ich komme nochmal zum Schreiben zurück. Paradies Hoffnung könnte man auch als einen Film sehen oder vielleicht als den Film von den 3 verstehen, der am meisten sich um Sprache dreht, ja, weil es ja so stark um diesen Jargon geht, um diesen Teenager, diese spezifische Weise von Teenagern, wie die sprechen. Ja. Jetzt weiß man, dass du ein Regisseur bist, der sehr visuell komponiert, konstruiert. Ja, dass die Bilder sind sehr symmetrisch in aller Regel gedreht, sehr perfektionistisch gestaltet. Lässt du der Sprache trotzdem den Raum, gleichwertig neben dem Bild zu bestehen? Ist das für dich gleich wichtig, gleich bedeutend oder ist das Bild dir immer wichtiger im Zweifelsfall?
Also ich glaube, das geht nicht um Wichtigkeiten. Also darüber könnte ich nicht nachdenken, was ist wichtiger, Bild oder Sprache. Es muss beides stimmen, es muss beides das Richtige sein. Ja. Also ich denke schon zunächst immer daran, wie kann ich Szenen in Bildern umsetzen. Also das ist mir ein ganz wichtiger Ansatz. Und das Zweite dann ist, welchen Inhalt haben wir eine Szene? Und dann muss die Sprache stimmen. Und ich glaube nicht, dass Paradies Hoffnung sich da unterscheidet von den anderen beiden Filmen, sondern was das vielleicht Ungewöhnlichere ist, dass man Jugendliche sieht, dass die ganz normal in einer anderen Art und Weise sehr natürlich vor der Kamera sprechen. So als ob die Kamera gar nicht dabei sein würde. Das ist ungewohnt für uns, weil wenn man die Bilder von uns haben, was man im Fernsehen und woanders wo sieht, wie Jugendliche miteinander sprechen, ist das immer aufgesetzt, völlig aufgesetzt. Aber im Grunde genommen geht es mir um die Sprache genauso bei allen anderen Filmen.
Ja, ja, mich würde noch interessieren, wie man da an die Einstellungen, an die Kamera angeht. Wie viel Energie, wie viel Zeit fließt daran, dass das Bild so ausschaut, wie es ausschaut? Was steckt dahinter, hinter diesen sehr symmetrischen, sind hinter diesen sehr symmetrischen Bildern? Warum sehe ich keinen einzigen goldenen Schnitt in den Filmen? Was ist da der Gedanke dahinter?
Es gibt keinen Gedanken dahinter, es gibt eine Entwicklung dahinter. Und ich habe irgendwann einmal angefangen, erste Bilder, Filmbilder zu machen. Und aus irgendwelchen Gründen haben die dann in etwa schon so ausgeschaut. Ja? Also es ist kein System oder keine Theorie dahinter, es genauso zu machen und nicht anders. Aber natürlich perfektioniert man seine eigene Filmsprache von Mal zu Mal mehr. Und viele Dinge kommen für mich nicht mehr in Frage, weil ich sie dann schlechter finde. Wie lange etwas dauert, das kann man generell nicht beantworten. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es geht manchmal ganz schnell und manchmal ist es quälend lange, weil man nicht das Richtige findet. Aber im Grunde ist es so, ich lasse mich ja hauptsächlich von Schauplätzen inspirieren, die mich, das sind ja auch von mir ausgesucht, und immer mit dieser Neugierde daraus was zu machen. Und es ist nicht so, dass ich etwas ganz Bestimmtes im Kopf habe, das dann genauso umgesetzt sein muss. Sondern ich versuche mit den Gegebenheiten etwas zu gestalten. Gibt es eben Schauplätze, die sind ganz klar, ja, da wissen die Kameraleute schon, wenn sie den Schauplatz sehen, hier wird das Bild sein, hier wird die Szene sein, das wissen die schon. Ja. Weil das in uns allen Köpfen ist und manchmal muss man quälend nach was suchen.
Für mich wirkt das auch so sehr viel realer, mehr als wäre ich dort in dem Raum und würde das wirklich erleben. Ich fühle mich als Beobachter, wenn die Kamera so steht, als wenn ich das jetzt so Hollywood-Style im goldenen Schnitt drin stehe. Aber für mich fühlt sich das sehr viel authentischer an.
Das hat aber auch mit den Schauspielern zu tun insgesamt und mit der Atmosphäre, was das Bild ausstrahlt. Ja? Und auch mit der Sprache der Schauspieler. Also das ist ja die Verbindung des Artifiziellen, das Bild. Die Bilder sind oft sehr, sehr artifiziell, aber die Menschen darin sind so nah. Ja? Die sind so nah, dass man sie kennt. Und das funktioniert, diese Kombination funktioniert einfach. Und deswegen, glaube ich, ist man dem auch näher als Zuschauer, wenn man sich im besten Fall auch selber darin erkennt.
Verstehe, danke.
Da gibt es noch eine weitere Frage, bitte vielleicht eher auf Drehbuch, auf Schreiberisches konzentrieren. Das ist eine Veranstaltung des Drehbuchforums. Ich verstehe, habe natürlich volles Verständnis dafür, dass man einen Künstler wie Ulrich Seidel gern auch zu seinem Stil und zu seinem visuellen Können befragt. Aber wenn Sie eine Frage zu den Dramaturgien oder zum Schreiben haben, bevorzugt behandelt.
Ich darf mir eher Ihrer Frage anschließen, wie Sie vorher über die Sprache gesprochen haben. Ich war gestern sehr dankbar manchmal, dass es diesen englischen Untertitel gegeben hat. Als die Mädels gesprochen haben vor allem. Aber meine Frage bezieht sich mehr auf das Sound-Environment generell, da ich das Gefühl habe, dass das immer wieder diese ganze gewaltige Bildsprache sehr stark rhythmisiert. Und wenn ich mir Ihre Filme anschaue, wenn zum Beispiel die dann Party machen und den Radio einsetzen, wird das bewusst von Ihnen so vorgegeben, dann, dass hier Musik dann zum Beispiel auftaucht? Also weil Sie rhythmisch jetzt das Gefühl haben, dass das braucht, oder ist das einfach, kommt das einfach vor? Und ich möchte nur noch erinnern an den Import-Export, das für mich eine der größten Symphonien war, da am Schluss, wo die Damen da im Bett liegen und dieses Gekluckse. Ist das bewusst dann so provoziert oder ergibt sich das einfach?
Also zunächst Import-Export, das ist nicht provoziert, sondern das findet man dort vor Ort so. ja, wenn man hört und sieht. Ja, natürlich ist das gestaltet, also mit den Tönen, die man dort aufgenommen hat und mit den Bildern ist es dann im Schnitt, wird das komponiert in dem Sinn, wie Sie sagen, also zu einer eigenen Musik auch, ja, zu einer Melodie, nicht zu einer Musik, sondern einer Melodie. Mich hat das sehr tief auch beeindruckt, was man dort an Tönen hört oder was man dort wahrnimmt. Also das ist oft ja, ist hier der Ton steht über dem Bild. Zur Frage der Inszenierung bei Paradies Hoffnung mit den Kindern. Ich weiß nicht, warum sie dankbar waren für die englischen Untertitel. Es war ja alles gut verständlich. Es ist ja so, man kommt damit in Konflikt. Auf der einen Seite muss man bei der Inszenierung eine Atmosphäre herstellen, damit die völlig frei auch miteinander spielen können. Ja? Also damit die Stimmung aufkommt in dem Fall beim Flaschendrehen. Sehr oft dient dann, natürlich ist die Musik gut dazu, um Stimmung zu machen, aber bei der Aufnahme ist natürlich Musik nicht so gut. Dasselbe Problem hatten wir bei Paradies Liebe, bei der Geburtstagsparty. Ja. Also hier geht es ja darum, dass der einen Striptease macht und immer Musik spielt. Und wenn Musik im Raum ist, kommt man in eine andere Stimmung. Ja. Aber es geht eigentlich nicht, wenn man sonst nicht schneiden kann. Ja. Und dann mache ich sehr oft so, dass ich dann Musik spiele und bei der Probe oder es auch drehe mit Musik und dann irgendwann mit Musik wegdrehe. Je nachdem, aber im Zweifelsfall lasse ich die Musik und hoffe darauf, dass man es trotzdem schneiden kann. Das ist eine Abwägung der Sache, weil dann, wenn keine Stimmung aufkommt, macht es auch keinen Sinn, wenn man dann dran denkt, na, sonst kann ich es nicht schneiden.
Also bei den Mädchen, bei der Polsterschlacht mit dem Kassettenrekorder haben wir es tatsächlich trocken, ohne Musik gedreht dann. Also wir haben es ihnen, wie du gesagt, in der Probe haben wir ihnen Musik vorgespielt und dann haben wir gesagt, so und jetzt müsst ihr es euch leider vorstellen. Alles, was sie tänzerisch machen, was auch toll ist, machen sie tatsächlich ohne Musik.
Das ist natürlich sehr oft generell sozusagen immer eine Musik, die auch mit den Schauspielern oder von den Schauspielern kommt oder als Angebot kommt und ich entscheide mich dann für etwas. Also auch in Import-Export war das so. Für die Olga, das Lied, das sie singt, das Zerze, das kannte sie natürlich sehr gut von ihrer Kindheit her.
Ein letzter Versuch, die Debatte zurück zum Schreiberischen zu bringen. Es gibt so immer wieder vereinzelte literarische Spuren, was die Paradies-Trilogie betrifft. Lolita ist natürlich ein Nabokov-Zitat, hat diese dritte Episode als Arbeitstitel gehabt. Du hast im Theater David Foster Wallace dramatisiert, also Textteile, Short Stories von David Foster Wallace inszeniert und als Bausteine für eine Theaterinszenierung verwendet. Ist die Literatur eine Art, also ist das vielleicht eine Folie, auf der man ansetzt? Ist das oft auch eine Inspiration, bevor man anfängt zu schreiben? Oder ist das eine ganz antiliterarische Arbeit?
Also ganz selten, das sind jetzt Ausnahmen, die du genannt hast. Also eigentlich spielt Literatur da keine Rolle, sondern also für mich ist es, meine Inspirationsquellen sind Erfahrungen, die ich mache, eigene Erfahrungen, Menschen, die ich treffe oder beobachte, sehr oft sind es Beobachtungen, oder es sind insgesamt auch Themen, die ich für wichtig halte und es hat immer mit eigenen Empfindungen zu tun und ist nie etwas, wo man erst durch Literatur darauf stößt.
Veronika, wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen anders. Also ich glaube, das Ganze ist ein Konglomerat. Also Ulrich lässt sich inspirieren durch eben Bilder, also Malerei oder Fotografie oder so Themen, quasi Zeitungen in dem Sinn, die sich ausführlicher, also Wochenzeitungen, die sich ausführlicher mit Themen unserer Welt beschäftigen. Ich bin schon immer auch auf der Suche nach, weiß ich nicht, Figuren oder, also ich anders als Sie, die gern eine Komödie sehen würden, ich würde so gerne mal einen Krimi vom Ulrich sehen. Oder auch österreichische Literatur, ob das was wäre, sozusagen für den Ulrich, sowas mal zu adaptieren. Und dann habe ich sozusagen gefunden, lustigerweise einen Briten, dessen Name, ich denke jetzt die ganze Zeit nach, wie er heißt, mir fällt jetzt nicht ein, der hat so eine Tetralogie geschrieben, 1975, 1984 und so, in seiner Authentizität und in seiner auch quasi, das ist nicht so durchgehend narrativ erzählt, sondern sozusagen collageartiger, finde ich, wäre das wunderbar für den Ulrich. Aber ich habe den dann mal interviewt und dann so hat er mir erzählt, dass BBC schon einen Vierteiler plant und die haben es schrecklich verfilmt, finde ich. Oder ein Projekt war ganz lang die Agota Christoph, also eine ungarische Schriftstellerin, die eine Trilogie geschrieben hat, die am Eisernen Vorhang spielt. Und da haben wir
auch
lange uns beschäftigt.
Atmosphären und Bilder.
Ja, das ist sehr visuell, die schreibt sehr visuell.
Es wäre nicht darum gegangen, die Geschichte zu verfilmen, sondern daraus aus diesen das sind Stoffe zu machen.
Aber er fragt ja, ob dich was da inspiriert. Ja, ja. Tatsächlich ist es eine sehr visuelle Schreiberin, finde ich, die Agota Christoph, die sehr einfach schreibt, aber wo man die Bilder sofort sieht. Und insofern wäre das zu dem Ulrich auch entgegengekommen als Stoff.
Du bist die ja, Rechte waren nicht frei.
Du bist ja am Genre Kino vielleicht stärker interessiert als der Ulrich. Du machst ja gerade einen Horrorfilm, ja? Also du hast einen geschrieben.
Auch Ulrichs Filme sind immer wieder Horrorfilme. Ja. Ich finde, so weit liegt das gar nicht entfernt.
Du hast gerade einen Horrorfilm geschrieben, der hoffentlich im Sommer gedreht wird, den du selbst inszenieren wirst, zusammen mit dem Severin Fierler. Also ist das vielleicht auch so eine gute Ergänzung, ein guter Ergänzungspart, dass du so ein paar Elemente einbringst, die vielleicht aus Thriller oder latentem Mystery oder Horror kommen?
Da ist der Ulrich sehr, sehr unbestechlich. Also wenn zu fiktionalisierte Dinge drinnen sind, ja, also selbst wenn man sie schreibt, um was spannender zu machen, fliegt es am Ende des Tages im Schneideraum wieder raus. Ja, also es war bei Hundstage schon so, dass wenn was zu erfunden dann wirkt, was ja das Genre-Kino gut machen kann, das entspricht einfach nicht seiner Vorstellung von Kino. Und einer der Höhepunkte der Fiktionalisierung war in Hundstage zum Beispiel das junge Mädchen, deren Freund einen Autounfall hat. Also so da haben wir schon lang hin und her diskutiert, soll überhaupt, also das ist so erfunden, ja. Dieser Autounfall. Da haben wir ganz lang darüber diskutiert, soll man das überhaupt machen, ist das zu viel, ist das zu wenig und wie zeigen wir es im Film, dass es eben nicht zu fiktional wirkt. Ja.
Das ist ein Unterschied, ob jemand stirbt oder nicht stirbt. Das ist ein großer Unterschied in der Fiktionalisierung, nicht? Oder ob das Ende eben offen ist. Das hat eine ganz andere Bedeutung für den Zuschauer. Erzähle ich grundsätzlich ganz was anderes. Und ich glaube, das hat es eben noch nicht gegeben, dass jemand stirbt.
Der Erich Finches stirbt.
Ja.
Import-Export.
Stimmt. Der einzige Tote in einem Seidel-Film.
Aber du wirst es vielleicht besser wissen.
Wäre es theoretisch jemals denkbar, dass du ein fremdes Drehbuch, nicht selbst geschrieben, adaptiert hättest?
Theoretisch ist alles denkbar.
Also wenn es so fantastisch wäre, dass es dich beeindrucken würde, könntest du dir das überlegen?
Ja, ich glaube, das sind ja keine grundsätzlichen Fragen, sondern es ist immer eine Frage, was auf einem zukommt und ob man das dann eben dann machen möchte oder nicht machen möchte. Also es ist nicht grundsätzlich so, dass ich sage, das kommt für mich nicht in Frage, sondern es ist möglich, aber auf der anderen Seite habe ich so viele Projekte und so viele Stoffe, die vor mir liegen, dass ich damit schon nicht fertig werde bis zum Lebensende.
Letzte Runde, wenn es noch Fragen gibt, bitte jetzt, sie jetzt zu stellen.
Hello, I wonder how much do you think about what effect do things have?
To the audience or
to the people or like how much do you predict the feelings that are going to happen in terms of in people or the development or and how do you take care of this?
Gar nicht. Es gibt keine, so gibt ich finde für jeden Zuschauer ist der Film sein eigener Film. Ja? Also es gibt nichts, wo ich daran denke beim Schreiben, oder du wahrscheinlich auch nicht, sozusagen, dass man für Zuschauer was Bestimmtes, eine bestimmte Reaktion hervorholen möchte, sondern ich denke beim Schreiben gar nicht an die Zuschauer, weil ich glaube, dass mein eigenes Gefühl, beziehungsweise das Gefühl auch der Mitarbeiter, ist das, was dann für viele Zuschauer auch gelten wird. Ja? Und ich wüsste gar nicht, wie man was erarbeiten soll, dem man dran denkt, wie wird die Reaktion sein.
Beim Schneiden aber dann doch, oder? Wenn dann die dramaturgischen Linien wirklich festgelegt werden am Schneidetisch, wird's dann, da gibt es doch schon eine Balance aus lustigen und härteren Szenen.
Aber immer folgend dem, was da...
Aber nicht beim Schreiben. Nicht beim Schreiben.
Aber wenn ihr sagt, dass der Film am Schneidetisch neu geschrieben wird, dann ist das ja auch ein Schreibeprozess. Und dann kann man sagen, dass die Dramaturgie, die dort entsteht, dann durchaus bestimmte Effekte aufs Publikum haben soll, oder?
Nicht Effekte, sondern wie empfindet man es selber für angemessen, richtig? Man muss ja darauf hinarbeiten, eigentlich, dass jede Szene oder jedes Bild, das man gedreht hat, dann am richtigen Platz ist, in der Reihenfolge dieser 2-Stunden-Films. Ja. Also das muss, wenn man eines Tages meint, es hat jetzt jede Szene, jedes Bild hat den richtigen Platz und es gibt keinen besseren, der einem dazu einfällt, dann ist es fertig. Und jeder kann aus dem Material einen anderen Film schneiden, so kann man es zwar auch sehen, aber für mich selber hat es eines Tages dann irgendwann einmal, ist das alles ausgereizt. Also dann denke ich, es geht nicht mehr besser oder nicht mehr anders, man hat alles versucht, um aus diesem Material das beste Ergebnis herauszuholen, was man sagen möchte.
Und Publikum reagiert dann auch anders. Also manchmal reagiert so, wie man selber reagiert hat. Also was man lustig findet. Ich habe zum Beispiel Import-Export auch immer wieder sehr lustig gefunden, aber damit war ich sehr allein. Also wenn ich im Kinosaal mit Menschen war, hat man sich da kaum getraut, bei manchen Dingen in der Geriatrie zu lachen. Ich habe das sehr lustig gefunden persönlich, zum Teil. Und zum Beispiel bei Paradies Glaube waren wir auch überrascht darüber, wie in Venedig, wie lustig die Menschen dort den Film gefunden haben. Das haben wir so im Schneideraum nicht empfunden. Aber das heißt ja auch nicht, dass das deswegen falsch ist. Ein Film trifft auf Menschen, die mit ihrer eigenen Biografie in sich was draus machen. Und das ist das, was der Ulrich auch, glaube ich, will. Dass er sozusagen jeder den Film zu was Eigenem macht, wo er sich Gedanken drüber macht oder Gefühle dazu hat. Und nicht, dass das nach vorgeschrieben ist, wir denken drüber nach, wie könnten Sie jetzt darauf reagieren und das manipulieren in dem Sinne, wie das ein Genrefilm macht, wo es in Minute 13 spannend sein muss und in Minute 27 immer noch oder wieder.
Ja, also bei Paradies, glaube ich, trifft es wirklich bestens zu. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich dachte mir eher immer, ich habe immer Befürchtungen gehabt, dass der Film zu streng sein wird, also zu klaustrophobisch, auch zu für den Zuschauer nicht nahbar sein wird. Und war dann total überrascht, dass der dann doch mit so viel Humor auch aufgenommen worden ist. Also das hast, glaube ich, auch du schon, warst ja einer der Ersten, die das gesehen haben.
Du hast immer gesagt, das ist knapp an der Satire, ne?
Gut, wenn's, da gibt's noch eine Frage.
Yeah, so you were talking more about the effect of the whole movie to the public. What I was maybe more interested is details, like how much do you think, for example, if we look at this picture, them sitting on this bench or things like this, how much do you think about the details in themselves?
Welche Bedeutung haben die Details?
Jedes Bild, also in dem Fall ist kein sehr gutes Beispiel, aber so ein Bild ist ganz genau hergestellt in allen Details, die man damit machen kann. Also man entscheidet, dass man hier überhaupt auf diesem Schauplatz dieses Bild macht, das Mädchen auf einer Bank sitzen und ist vorher natürlich schon vorausgesucht, der Schauplatz, und hätte auch gar nicht beim Drehen im Film sein können. Weiß nicht.
How many details do you think you control?
Jedes Detail. Jedes.
Na, jedes Detail stimmt nicht. Die Sprache zum Beispiel.
Sprache nicht,
überlässt du den Schauspieler.
Aber wird dann auch sozusagen möglichst dorthin gebracht, wo ich sie haben möchte. Ja? Und natürlich lasse ich mich ja, also der Zufall spielt auch immer eine Rolle, was ich ja auch hervorrufen möchte. Also deswegen auch, weil vorher das Wort gefallen ist, dokumentarisches Umfeld. Es gibt ja immer wieder Szenen, wo man wirklich in einem dokumentarischen Umfeld dreht, auch mit dem Ansinnen, dass das so die Wirklichkeit auch mitspielt, ohne dass man es abgekartet hat alles, sondern dass wirklich Dinge in Bewegung gesetzt werden, die dann etwas ergeben, mit dem man nicht gerechnet hat. Das finde ich auch spannend.
Ja. Ja, ich hoffe, es war... eine Frage.
Mehr eine technische Frage. Ich habe ja vorhin Werner Herzog zitiert und da weiß man genau, der war mit Ari Flex verheiratet. Da gab es noch Filmmaterial in der Hand. Drehen Sie auch noch so? Drehen Sie auf Super 16?
Oder? Ja, ich drehe auf Super 16.
Super 16, Dankeschön.
Auch diese Filme sind alle auf Super 16 gedreht.
Und die werden auch noch länger bleiben, oder?
Ja, also mit Sicherheit sind die Ergebnisse, wenn Sie mit Super 16 noch ganz andere, als wenn Sie digital drehen. Ja.
Dankeschön.
Bitte. Mit dieser technischen Klarstellung möchten wir das Gespräch beenden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Veronika Franz und Ulrich Seidel und bei Ihnen für die Geduld und Aufmerksamkeit. Danke.